Sie haben ja offensichtlich das TV-Duell gestern selber gesehen und insofern kann ich nur sagen, das dort Gesagte steht für sich. Und das, was ich jetzt gerade für die Bundeskanzlerin gesagt habe, kann ich jetzt nur noch mal wiederholen. Das finde ich nicht so sinnvoll.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie an diesem Montagmorgen zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Steffen Seibert, den Regierungssprecher, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und wir beginnen mit zwei Ankündigungen des Regierungssprechers. Bitte, Herr Seibert.
Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte noch einmal auf das Thema Nordkorea eingehen. Die Bundeskanzlerin hatte ja gestern bereits zu dem jüngsten Nuklearwaffentest in Nordkorea ein Telefongespräch mit Präsident Macron geführt. Beide sind sich in der scharfen Verurteilung dieser Eskalation, die Pyongyang eingeleitet hat, einig. Beide waren sich einig, dass man sagen kann, dass Nordkorea damit das internationale Recht mit Füßen tritt und dass deswegen die Staatengemeinschaft, die Weltstaatengemeinschaft entschlossen und geschlossen und entschieden reagieren muss. Und dazu gehört insbesondere, dass das Sanktionsregime gegen Nordkorea weiter verschärft wird. Heute wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu diesem Thema erneut zusammentreten, um über weitere Schritte zu beraten. Und Frankreich und Deutschland werden darüber hinaus die Europäische Union bitten, in den kommenden Tagen über zusätzliche Sanktionen zu beraten. Soll ich das andere Thema auch gleich dranhängen? Ja. Bei dem anderen Thema handelt es sich um Venezuela. Die Bundeskanzlerin hat mit großem Bedauern und mit Unverständnis zur Kenntnis genommen, dass die venezolanische Menschenrechtsaktivistin Lilian Tintori, die Frau des venezolanischen Oppositionsführers Leopoldo López ist, die vorgestern eine Besuchsreise nach Europa antreten wollte, an der Ausreise gehindert wurde. Im Rahmen dieser Reise von Frau Tintori waren hochrangige Gespräche vereinbart, hier in Deutschland, in Spanien, in Frankreich, in Großbritannien, jeweils mit den Regierungschefs. In Deutschland ist Frau Tintori gemeinsam mit dem Präsidenten des venezolanischen Parlaments, Leopoldo Borges, zu einem Gespräch mit der Bundeskanzlerin eingeladen, um die Menschenrechtslage in ihrem Land zu erläutern und über die aktuellen politischen Entwicklungen dort zu berichten. Die Bundesregierung verurteilt diesen Schritt, also sie verurteilt, dass Frau Tintori an der Ausreise gehindert wurde. Das ist für uns ein weiterer Beleg für die Willkür der Regierung Maduro in Venezuela. Wir fordern die venezolanische Regierung auf, das Reiseverbot für Frau Tintori unverzüglich aufzuheben und ihr die Ausreise nach Europa zu ermöglichen.
Vielen Dank, Herr Seibert. Dann noch eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes.
Guten Morgen. Ich habe eine Ankündigung zu Kambodscha. Die Bundesregierung hat mit großer Sorge die Verhaftung des Oppositionsführers Khem Sokha trotz seiner parlamentarischen Immunität in Kambodscha zur Kenntnis genommen. Die jüngsten Ereignisse in Kambodscha, Einschränkung zivilgesellschaftlicher Organisationen, Vorgehen gegen Medien sowie die jetzt erfolgte Verhaftung bedeuten eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit und damit des demokratischen Prozesses im Land. Die im Juli 2018 bevorstehenden Wahlen zur Nationalversammlung verlieren ohne eine glaubwürdige Opposition, ohne demokratische Kontrolle, freie Medien und eine aktive Zivilgesellschaft ihre Glaubwürdigkeit. Die Bundesregierung setzt sich daher für eine sofortige Freilassung ein.
Vielen Dank. Dann lassen Sie uns die drei Themen kurz durchgehen zu Nordkorea. Fangen wir mit Herrn Jung an.
Ja. Herr Seibert, Herr Breul, Deutschland hat als eines der wenigen Länder diplomatische Beziehungen zu Nordkorea. Was wird Deutschland jetzt vielleicht als Vermittler einbringen in diese angespannte Situation? Gibt es da vielleicht einen Plan?
Ich glaube, man muss sich noch mal kurz mit dem Wort Vermittler auseinandersetzen. Es ist ausschließlich Nordkorea und die Führung in Nordkorea unter Präsident Kim, die diese Provokationen zu verantworten hat. Und deswegen kann es nicht so sehr um Vermittlung gehen, sondern es kann darum nur gehen aus unserer Sicht, dass wir, wie andere Staaten auch, uns in die Geschlossenheit der Staatengemeinschaft einreihen und dafür arbeiten, dass auf der Ebene der Vereinten Nationen diese Geschlossenheit sich auch in konkreten und klaren Beschlüssen niederschlägt.
Und zum Verständnis, Sie sehen keine amerikanischen Provokationen gegen Nordkorea, sondern nur nordkoreanische Provokationen an die Welt. Ja?
Es ist Nordkorea, dass das internationale Recht mit Füßen tritt. Wir haben hier über einzelne Äußerungen aus den Vereinigten Staaten gesprochen. Wir haben hier ganz klar für die Bundesregierung dargelegt, dass es aus unserer Sicht nur um eine friedliche, diplomatische, politische Lösung des Konfliktes gehen kann und um nichts anderes. Und nichtsdestotrotz ist es Nordkorea, dass das internationale Recht mit Füßen tritt.
Meine Frau weiter.
Donata Riedel vom Handelsblatt. Ich hätte auch noch Fragen zu Nordkorea. Erstens mal eine Sachfrage. Wie gesichert sind denn die Erkenntnisse, dass es sich wirklich da um eine Wasserstoffbombe zuletzt gehandelt hat? Hat die Bundesregierung da möglicherweise auch eigene Erkenntnisse oder belastbare Erkenntnisse von den Japanern erhalten? Dann die zweite Frage, wie weit stehen denn die Kanzlerin und Macron auch im Kontakt mit der US-Regierung, um halt Reaktionen auf die Provokationen Nordkoreas zu koordinieren, dort gemeinsam vorzugehen und sozusagen eine Antwort des Westens möglicherweise auch hinzubekommen?
Also, zu Ihrer ersten Frage. Alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist dies. Wir müssen nach den uns vorliegenden Informationen davon ausgehen, dass es sich bei dem Versuch um die Detonation einer Wasserstoffbombe gehandelt hat, und zwar um ein wesentlich stärkeres Modell als bei dem letzten Test im Januar 2016. Und damit hat Nordkorea mutwillig eine neue Stufe auf der bisherigen Eskalationsstufe genommen. Zu Ihrer zweiten Frage. Es handelt sich ja nicht in Anführungszeichen nur um die Geschlossenheit der westlichen Welt. Es handelt sich um die Geschlossenheit der Staatengemeinschaft. Und dazu gehört natürlich, dass wir mit China, mit Russland auch an einem Strang ziehen bei dem Versuch, eine friedliche, diplomatische, politische Lösung dieses Konfliktes herbeizuführen. Frankreich und Deutschland, Frankreich ist unser engster Partner in der Außenpolitik, deswegen ist es ja auch erstmal ganz natürlich, dass da ein besonders enger Kontakt auch in dieser dringenden Frage besteht, haben natürlich, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, auch ganz enge Kontakte mit der amerikanischen Regierung. Unser Außenminister Sigmar Gabriel war gerade erst vor wenigen Tagen bei Außenminister Tillerson in den USA und mit Sicherheit war Nordkorea auch da ein Thema des Gesprächs.
Herr Hinze. Dankeschön, das schließt direkt an das Auswärtige Amt. An dem Gespräch gestern bei Präsident Trump war ja Außenminister Tillerson nicht eingeladen, sondern ausschließlich die für Verteidigung militärisches zuständigen Minister bzw. Sicherheitsratsmitglieder. Wie beurteilen Sie das und haben Sie die Sorge, dass möglicherweise die US-Regierung sich etwas einseitig oder vorschnell auf eine militärische Option im Moment jetzt festlegen könnte?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer gestern bei Beratungen bei Herrn Trump dabei war. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sozusagen durch eine mögliche Nichtteilnahme, also welche Schlüsse man daraus ziehen kann. Außenminister Gabriel hat, glaube ich, schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er mit Rex Tillerson gut zusammenarbeitet. Aber auch mit dem Verteidigungsminister Mattis hat er einen engen Draht. Ich möchte eigentlich mal das unterstreichen, was Herr Seibert gerade gesagt hat. Es gibt Dialogangebote an Nordkorea. Die gibt es von Herrn Tillerson, die gibt es von Südkorea, die gibt es vom VN-Generalsekretär Guterres. Und es ist Nordkorea, das ein Angebot nach dem anderen ausschlägt und stattdessen neue Waffen testet. Und daran gibt es nichts zu deuteln. Die Verantwortung ist klar. Wir werden heute, den nordkoreanischen Botschafter ein weiteres Mal ins Auswärtige Amt einbestellen. Für 14 Uhr ist das geplant. Um 16 Uhr tagt dann der Sicherheitsrat in New York. Und wie Herr Seibert sagt, das Fund, mit dem wir wuchern können, ist die Geschlossenheit und die Einigkeit der internationalen Gemeinschaft. Und daran arbeiten wir natürlich aktiv mit.
Zusatz, Herr Hinze?
Herr Breul, die Teilnehmerliste des Gesprächs wurde vom Präsidenten getwittert. Insofern ist sie öffentlich. Aber Tillerson ist nicht dabei. Und es war auch ausdrücklich getwittert worden, dass es um die militärischen Optionen ging, die da besprochen wurden. Deshalb die Frage, könnte die Geschlossenheit der Weltgemeinschaft darunter leiden,
dass sich der amerikanische Präsident im Moment sehr stark auf Militärisches offensichtlich fokussiert. Herr Seibert.
Ich denke, viel klarer, als wir es hier gesagt haben und als es auch in den letzten Tagen immer wieder sowohl vom Außenminister als auch von der Bundeskanzlerin gesagt worden ist, kann man es nicht sagen. Wir sehen ausschließlich eine Lösung des Konflikts auf friedlichem Wege.
Herr Jung. Also aber angesichts dieser Aussage, dass Sie nur einen friedlichen Weg sehen, warum kritisieren Sie dann nicht den US-Präsidenten, der gestern nochmal bekräftigt hat, die USA zu verteidigen mit der vollen, ich zitiere, mit der vollen Bandbreite der zur Verfügung stehenden diplomatischen, konventionellen und nuklearen Kapazitäten. Also der US-Präsident droht mit einer eigenen Atombombe gegen Nordkorea. Warum verurteilt die Bundesregierung das nicht? Warum kritisieren Sie das noch nicht mal, wenn Sie an einer friedlichen Lösung interessiert sind?
Ich habe für die Bundesregierung, genau wie der Kollege vom Auswärtigen Amt, unsere Position sehr klar gemacht.
Sie haben an der nuklearen Drohung von Herrn Trump nichts auszusetzen. Sie haben das nicht zu kommentieren. Sie wollen das nicht kommentieren.
Es ist alles schon geschehen. Auch die Bundeskanzlerin hat gesagt, dass sicherlich rhetorische Eskalationen, verbales Eskalieren nicht die Lösung des Problems bringen wird. Sie wissen genau, worauf das bezogen ist.
Herr Hens.
Ich frage noch mal nach der internationalen Geschlossenheit. Präsident Trump hat gestern ja auch in Tweet-Mitteilungen ausdrücklich den südkoreanischen Präsidenten scharf angegriffen und ihm Appeasement-Politik vorgeworfen, die sich jetzt sozusagen als gescheitert erwiesen habe. Nun war der südkoreanische Präsident kürzlich in Berlin. Wie sehen Sie die Rolle des südkoreanischen Präsidenten? Sehen Sie da auch Appeasement drin?
Ich möchte mich jetzt eigentlich nicht von Ihnen in die Benotung einzelner unserer Partner hineinziehen lassen. Es ist ganz klar, dass wir ein enger Partner von Südkorea sind, dass wir sehr gut verstehen können, wie intensiv Südkorea die Bedrohung durch das Regime in Pyongyang und seine permanenten neuen Waffenversuche empfindet. Deswegen ist Südkorea natürlich auch ein Teil dieser internationalen Geschlossenheit.
Zusatz?
Wo sehen Sie die Geschlossenheit, wenn sich Präsidenten, die in diesem Konflikt unmittelbar involviert sind, so etwas wie Appeasement gegenseitig vorwerfen, beziehungsweise einseitig vorwerfen, solche Vorwürfe anhören müssen?
Ich spreche hier für die Bundesregierung und wir versuchen hier sehr klar zu machen, wo die Bundesregierung bei diesem Thema steht. Wenn Sie Fragen zur US-Haltung haben oder zur Haltung Südkoreas, dann würde ich sagen, sollten Sie die an die richten. Wir möchten gerne zu dieser internationalen Geschlossenheit beitragen. Wir sind ermutigt dadurch, dass China auch sehr klare Worte der Verurteilung dieses jüngsten Bombentests gefunden hat, dass China die Sanktionen durchführt. Das ist ein Stück internationale Geschlossenheit, die wir bei diesem Thema nicht immer hatten.
Herr Jung hat noch eine Frage.
China fordert auch, dass die US- und südkoreanischen Militärmanöver aufhören bzw. eingeschränkt werden. Schließt sich die Bundesregierung da an?
Es handelt sich bei diesem Manöver um eine seit längerem geplante Übung. Die findet turnusgemäß im Rahmen der im Übrigen vertraglich geregelten Beistandsverpflichtungen der USA gegenüber Südkorea statt. Das bewegt sich vollständig im Rahmen des internationalen Rechts und ist Ausdruck des legitimen Rechts auf Selbstverteidigung. Ich habe davon gesprochen, dass es verständlich ist, dass Südkorea sich durch die permanenten Provokationen, Atomwaffentests aus Nordkorea bedroht fühlt.
Ich habe jetzt keine Fragen mehr zu Nordkorea.
Doch. Ja, eine Weiland, Spiegel Online. Ich habe eine Frage sowohl an Herrn Seibert als auch ans Außenministerium. Und zwar, Herr Seibert, Sie sprachen die Frage der Sanktionen an, die ja im UNO-Sicherheitsrat beschlossen worden sind. Sind Sie eigentlich zufrieden oder haben Sie Erkenntnisse, dass diese Sanktionen, auch so wie sie beschlossen worden sind, von allen Partnern durchgesetzt werden gegenüber Nordkorea? Oder gibt es Hinweise, dass es da noch an der einen oder anderen Stelle hakt?
Das kann ich Ihnen hier von dieser Stelle aus nicht wirklich seriös beantworten. Diesen Überblick habe ich jetzt hier nicht. Da müsste man möglicherweise die Vereinten Nationen Fragen, weil es sich ja um Sanktionen, die im UN-Sicherheitsrat beschlossen wurden, handelt und die da sicherlich ein Monitoring betreiben. Ich kann Ihnen das jetzt hier nicht sagen.
Ja, ich kann vielleicht nur kurz ergänzen, dass aus unserer Sicht Nordkorea natürlich schon einem sehr weitreichenden Sanktionsregime unterworfen ist. Und wir das hier in Europa ganz strikt umsetzen und natürlich immer wieder nicht müde werden, unsere Partner dazu auffordern, dies genau so zu tun. Das letzte oder die letzte Sanktionsrunde ist ja noch ganz frisch, nämlich aus dem August diesen Jahres. Das heißt sozusagen, daher gibt es auch natürlich immer so eine Phase, in der die Sanktionen dann umgesetzt werden müssen. Also von daher werden wir sozusagen diesem Sanktionsregime, was an sich ein sozusagen ein bisschen behäbiges Instrument ist, auch so ein bisschen von den aktuellen Entwicklungen überholt.
Nachfrage, es gab ja immer mal wieder Berichte, dass vor allen Dingen die Öllieferungen aus Russland an Nordkorea auch ein Thema sind, dass diese Öllieferungen nicht in dem Maße bislang schon gestoppt worden sind, wie das sich vielleicht die USA vorstellen. Ist das auch ein Thema, was die Bundesregierung angesprochen hat, etwa auch der Außenminister bei seinem letzten Besuch bei Herrn Tillerson?
Ich kann nur sagen, dass nach dem jetzigen Sanktionsregime die proliferationsrelevanten Bereiche erfasst sind, zudem wirtschaftlich für Nordkorea wirtschaftlich wichtige Güter wie Erze, Kohle, Fisch und Meeresfrüchte, aber nicht Öl.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu dem Thema. Ja. Zu einem anderen Thema. Das kommt. Wir machen gerade noch Venezuela und Kambodscha. Nicht, dann ist auf meiner Liste Herr Jessen ganz oben.
Eine Frage ans Auswärtige Amt in Bezug auf die beiden am 31. in Antalya festgenommenen Deutschen. Zunächst können Sie uns inzwischen etwas über deren Identität sagen. Können Sie präziser sagen, was die Haftgründe waren? Und auch dazu, ob es sich um, wie gesagt wurde am Freitag, ausschließlich deutsche Staatsangehörige handelt. Herr Cavusoglu hat ja gesagt, das seien auch türkische Staatsbürger. Und schließlich am Freitag war die Genese der Information ja noch nicht abgeschlossen. Sie hatten aber damals das Auswärtige Amt am Freitag gesagt, die Information über die Verhaftung sei nicht von staatlichen türkischen Stellen gekommen, sondern von NGOs. Entspricht das noch Ihrem heutigen Erkenntnisstand oder könnte es sein, dass in diesem Fall eine erste Information doch von türkischer Behördenseite eingegangen ist?
Ja, vielen Dank, Herr Jessen. Sie erinnern mich, falls ich Elemente Ihrer Frage vergesse. Das war ja sehr umfangreich. Ich würde gerne anfangen mit einer positiven Neuigkeit. Der Rechtsanwalt einer der betroffenen Personen hat uns mitgeteilt, dass diese inzwischen auf freien Fuß gesetzt wurde, ohne Auflagen. Wir sind derzeit noch bereit, das zu bestätigen und gehen aber derzeit von einer Freilassung aus. Also reden wir dann nur noch von einer Person. Zu der Identität und den persönlichen Umständen möchte ich Ihnen keine näheren Angaben machen, einfach aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und des Datenschutzes. Wie die Kommunikation genau lief am Donnerstag, dazu kann ich Ihnen mitteilen, da ist ja für uns einschlägig das Wiener Konsularübereinkommen, dass die Türkei insoweit in Konformität mit dem Übereinkommen gehandelt hat, dass wir noch am selben Tage von der Festsetzung eines deutschen Staatsangehörigen, oder in dem Fall waren es ja noch zwei zu dem Zeitpunkt, unterrichtet wurden. Aber nach Artikel 36.1c sind Konsularbeamte berechtigt, diesen Angehörigen des Entsendestaates, also die beiden deutschen Verhafteten, zu besuchen. Dieses Recht wurde uns bis heute oder den Konsularbeamten in Antalya bis heute nicht eingeräumt. Wir wissen, dass es sich um einen deutschen Staatsangehörigkeit handelt. Wir haben das zur Kenntnis genommen, was der türkische Außenminister gesagt hat. Das deckt sich nicht mit unseren Erkenntnissen. Das ist aber letztlich eine Frage des Rechtsverhältnisses zwischen dem türkischen Staat und dieser Person. Nach unserem Erkenntnis hat er keine türkische Staatsangehörigkeit mehr.
Zusatz?
bedeutet aber, dass in diesem nicht unwichtigen Punkt tatsächlich die Erstinformationen offenbar doch von türkischer Behördenseite kamen, richtig?
Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Soweit ich weiß, hat es da eine Reihe von Anrufen gegeben, die zum Teil in Izmir landeten, zum Teil in Antalya. Letztlich, und das ist, denke ich, der ausschlaggebende Punkt, die schriftliche Notifizierung durch die türkischen Behörden erfolgte in Konformität mit dem Übereinkommen noch am gleichen Tag.
Frau Kottbeck dazu?
Ja. Ich würde gerne wissen, ob sich die Position des Außenministers mit der Position des SPD-Parteichefs deckt, dass Deutschland in der EU darauf hinwirken sollte, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abgebrochen werden. Und ich würde auch gerne noch von Herrn Seibert wissen, ob die Bundeskanzlerin, die sich ja dann auch dahingehend gestern im TV-Duell geäußert hat, nun plant, konkrete Schritte zu unternehmen, um die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei tatsächlich komplett abzubrechen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Außenminister Gabriel hat ja schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei für eine Farce hält. Sie sind sozusagen zwar nicht de jure, aber de facto zum Erliegen gekommen. Und inhaltlich gibt es da eine große Übereinstimmung, dass die Türkei in ihrem jetzigen Zustand kein Mitglied der Europäischen Union werden kann. Das hat Herr Schulz gestern ganz deutlich ausgesprochen und dem möchte der Außenminister nicht widersprechen.
Das heißt, ja. Zusatz, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, ob der Außenminister auch dafür ist, sie wirklich abzubrechen. Sie auf Eis liegen zu lassen, ist ja noch mal etwas anderes, als sie abzubrechen.
Außenminister teilt die Position von Herrn Schulz.
Herr Seibert?
Ja, also zunächst einmal, die Worte der Kanzlerin stehen für sich. Was der Kollege gerade gesagt hat, ist natürlich hundertprozentig richtig. Derzeit ist die Türkei natürlich überhaupt nicht in einem Zustand, in dem sie der Europäischen Union beitreten kann. Faktisch ruhen die Verhandlungen ja auch zurzeit. Sicherlich wird beim Europäischen Rat im Oktober über die Beziehungen zur Türkei gesprochen werden. Das ist ohnehin verabredet. Aber vor der Bundestagswahl gibt es keinen Europäischen Rat mehr. Und dann steht dieses Thema also auch wirklich erst nach der Bundestagswahl überhaupt zur Debatte. Wenn es dann im Oktober diesen Europäischen Rat gibt, der sich mit dem Thema befasst, wird die Bundeskanzlerin, wie sie es gestern gesagt hat, mit ihren europäischen Kollegen beraten, ob man auch die Beitrittsverhandlungen, die ja derzeit ohnehin praktisch ruhen, beendet. Schon jetzt hat sie im Übrigen gestern, aber auch davor klar gemacht und das auch so dem europäischen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker dargelegt, dass ein Mandat für eine Erweiterung der Zollunion zugunsten der Türkei jetzt nicht zu denken ist.
Herr Mattler.
Herr Seibert, nochmal über diese Ankündigung von der Kanzlerin gestern. Das war erstmal, sie war erstmal sehr vorsichtig, was Türkei anging, und dann erst später hat sie dann gesagt, dass sie sich für eine Beendigung der Beitrittsverhandlungen einsetzen möchte. Können Sie vielleicht der Werdegang dieser Entscheidung schildern? Also wie kommen Sie zu dieser Entscheidung? Und gibt es da schon zwischen der Bundeskanzlerin und ihren europäischen Partnern Gespräche oder gab es Gespräche um diese Verhandlungen zu beenden, das vorzubereiten?
Das Thema Umgang mit der Türkei, Entwicklung der Beziehungen zur Türkei hat natürlich auf europäischer Ebene in Räten und in bilateralen Gesprächen immer wieder eine Rolle gespielt. Sie haben ja offensichtlich das TV-Duell gestern selber gesehen und insofern kann ich nur sagen, das dort Gesagte steht für sich. Und das, was ich jetzt gerade für die Bundeskanzlerin gesagt habe, kann ich jetzt nur noch mal wiederholen. Das finde ich nicht so sinnvoll.
Wir machen dort vorne weiter.
Ilona Pfeffer, Sputnik News. Ich habe eine Frage zu den USA. Letzte Woche hatte ja die US-Administration die Schließung.
Dafür gibt es noch Türkei.
Es geht um Türkei.
Ach so.
Wir sind bei der Türkei.
Okay, alles klar.
Dann schreibe ich hier hinten wieder drauf. Das ist ja kein Problem. Dann ist Herr Jung dran.
Herr Breul, nochmal zurück zu dem Fall vom Freitag. Können Sie uns mal konkret sagen, wann lag dem Auswärtigen Amt oder deutschen Stellen der Haftbefehl für diese beiden Personen vor?
Nein, also soweit ich weiß, liegt uns kein Haftbefehl vor.
Noch gar kein Haftbefehl? Nein. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass das politische Gefangene sind? Also Sie haben die beiden ja am Freitag auch zu den 10 anderen deutschen politischen Gefangenen gezählt. Wenn Sie keinen Haftbefehl haben, wo ja die Anschuldigung drinsteht, wie kommen Sie auf die Idee, dass das eine politische Festnahme ist und war?
Naja, soweit ich weiß, liegt überhaupt noch gar kein Haftbefehl vor, sondern die beiden sind polizeilich festgesetzt worden. Und das geschieht aufgrund von bestimmten Vorwürfen, über die wir informiert wurden. Ich möchte allerdings nochmal dazu sagen, dass wir sind ja sozusagen in den frühen Stunden und ich habe Ihnen gerade mitgeteilt, dass eine von den beiden betroffenen Personen jetzt freigesetzt wurde. Wir haben immer noch keinen konsularischen Zugang zu der sich noch in Haft befindlichen Person. Und darum möchte ich Sie bitten, dass ich jetzt mit Informationen sehr zurückhaltend bin, weil wir erstmal die betroffene Person jetzt sprechen möchten, um das weiter aufzuklären.
Zusatz? Das heißt, es gibt keinen Haftbefehl, aber Sie wurden von welcher Seite informiert über diese Vorwürfe, die demjenigen gemacht werden?
Naja, von...
Und was sind die Vorwürfe?
Zum zweiten Teil der Frage habe ich gerade schon Stellung genommen. Zum ersten Teil der Frage habe ich, glaube ich, auch auf Herrn Jessen schon geantwortet, indem ich gesagt habe, dass die Polizeistellen in Antalya, die die Person festgesetzt haben, die das Generalkonsulat darüber unterrichtet haben.
Herr Henze.
Ich habe gestern auch in der TV-Duell die Frage nach einer möglichen weiteren Verschärfung der Reisehinweise. Ich frage mal sehr konkret, es gab einen Pressebericht, der darauf abhob, dass ein neues Notstandsdekret des türkischen Präsidenten auch den Passus enthält, dass der Präsident selber etwas, wie ich sage es mal vereinfacht, Gefangenenaustausch absegnen und initiieren kann. Und es wurde ein hochrangiger Diplomat zitiert, der sagte, hier drohe die Gefahr, dass möglicherweise gezielt Journalisten oder Menschenrechtler festgenommen werden, um eine Art kritische Masse zu schaffen und jetzt gerade im Fall auf Deutschland auch den Druck zu erhöhen, den Austausch zu initiieren. Ist das reine Spekulation? Gibt es Hinweise? Teilen Sie die Sorge, dass dieses Notstandsdekret möglicherweise da auch eine Verschärfung der Situation mit sich bringen könnte?
Ja, das waren ja zwei Themenkomplexe. Ich nehme vielleicht den zweiten zuerst, wenn ich darf, Herr Henze. Dieses Dekret, das Sie ansprechen, gibt unseres Wissens nach jetzt keine irgendwelche Vollmachten für einen Austausch, sondern sie gibt Vollmachten an den Präsidenten, was Begnadigung von Verurteilten angeht und was die Auslieferung angeht. Und sozusagen dieser Schritt jetzt einmal weiter, es geht um einen Austausch, das ist eine Interpretation dieses Dekrets, die wir uns nicht zu eigen machen. Und dann zu den Reisewarnungen, da gibt es ja jede Menge Forderungen, die im Raum stehen. Ich würde gerne vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern, was das ist. Also ich hörte irgendwie Forderungen nach einer amtlichen Reisewarnung und so weiter. Also das Auswärtige Amt ist in diesem Falle eine Serviceeinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und sie unterrichtet die Bürgerinnen und Bürger über spezifische Zustände in einem Land, insbesondere was die Reisebestimmung angeht und was vor allem die Sicherheitslage angeht. Aus diesen Hinweisen ergeben sich keinerlei unmittelbare Rechtsfolgen. Wenn wir jetzt sozusagen über mögliche Stornierungen und Rückbuchungen liegen, das sind alles Fragen, die betreffen das Rechtsverhältnis zwischen jemandem, der eine Reise antritt, und seinem Reiseveranstalter. Da gibt es keinen Automatismus irgendeiner Art, wo das Auswärtige Amt auf einen Knopf drückt und dann werden diese Reisen alle storniert, sondern wir sind, ich wiederhole es nochmal, ein Serviceanbieter. Und bei Reisewarnungen, das ist ja die konkrete Forderung, die im Raum steht, geht es bei uns darum, Leute davor zu warnen, dass es eine konkrete Gefahr für Leib und Leben in diesem Land gibt. Und ich möchte aus dem Grund nochmal vielleicht kurz vortragen, für welche Länder wir eine Reisewarnung haben im Moment. Das ist für Afghanistan, Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Somalia, Syrien und die Zentralafrikanische Republik. Natürlich, das haben wir hier wiederholt auch schon vorgetragen, werden die Reise- und Sicherheitshinweise, und die gibt es natürlich für die Türkei, laufend aktualisiert und überprüft. Und auch vor den Ereignissen am Ende der letzten Woche, vor diesem Hintergrund, werden wir uns diese nochmal genau angucken und überprüfen, ob das, was da drin steht, noch mit den Realitäten vor Ort übereinstimmt.
Frau Siebold.
Da gleich im Anschluss daran, was wäre denn die Schwelle, die die Türkei überschreiten müsste, damit sie eine Reisewarnung aussprechen?
Ich glaube, das habe ich gerade schon ausgeführt. Wir sprechen Reisewarnung aus für Gebiete, wo es eine konkrete Gefahr für Leib und Leben gibt.
Eine Festnahme ist ja auch eine Gefahr für Leib und Leben, je nachdem.
Was ist jetzt Ihre Interpretation? Das ist nicht unsere, nein. Also ich habe ja vorhin die Länder vorgelesen, für die es eine Reisewarnung gibt. Das bezieht sich auf die Sicherheitslage in einem Land. Konkrete Gefahr für Leib und Leben. Und vielleicht illustriert das noch so ein bisschen deutlicher, worüber wir hier reden. Bei einer Reisewarnung empfehlen wir allen Deutschen, das Land aus Sicherheitsgründen zu verlassen.
Herr Kollege.
Seit dem Wochenende steht ja nun der Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen im Raum. Es wurde schon kurz darüber gesprochen. Mich würde interessieren, ob es schon Reaktionen aus der Türkei gibt, die vielleicht im Auswärtigen Amt aufgelaufen sind oder auch im Kanzleramt.
Nein, ich kann Ihnen von solchen auch nicht berichten.
Frau Jen.
Ja, ich habe auch noch mal eine Frage zu dem Ende der EU-Beitrittsverhandlungen. Herr Seibert, Sie sagten, dass die Bundeskanzlerin das Thema ansprechen will, ob letztendlich die Beitrittsverhandlungen beendet werden. Würde denn die Bundeskanzlerin auch die Position einnehmen, dass sie beendet werden? Und dann auch noch mal zurück zur Debatte. Es wurde angesprochen, dass auch die Hermesbürgschaften überprüft werden. Ist da denn schon eine Entscheidung absehbar?
Ich kann Ihnen zu diesem Thema im ersten Teil Ihrer Frage wirklich nichts Neues sagen. Die Bundeskanzlerin hat gestern sich dazu geäußert in der Debatte. Die Worte stehen für sich. Sie hat auch noch einmal, glaube ich, daran erinnert, dass natürlich eine solche Entscheidung, Beitrittsverhandlungen abzubrechen, nur in Einstimmigkeit aller EU-Mitgliedstaaten getroffen werden kann. Und mehr kann ich Ihnen jetzt über das, was ich vorhin hinaus gesagt habe, nicht sagen. Zu dem zweiten Teil der Hermesbürgschaften sind auch andere Ministerien betroffen. Aber ich glaube, wir hatten hier deutlich gemacht, dass unter dem Eindruck der fortschreitenden Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, der Unsicherheit auch, die natürlich auf unsere deutschen Unternehmen übergreift, wir alle wirtschaftlichen Projekte durchaus kritisch auch noch überprüfen und auch die Frage, wo staatliche Hilfen für solche Projekte geleistet werden. Diese Überprüfung dauert an.
Das Wirtschaftsministerium dazu?
Ja, vielen Dank. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Dann machen wir da drüben weiter. Hat sich erledigt. Dann ist Herr Weihnacht dran.
Ja, Herr Breul, noch mal ganz kurz auf den Fall der vergangenen Woche Festgenommenen. Es gab Meldungen aus der Türkei. Ich weiß, Sie haben auf den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen hingewiesen, aber vielleicht können Sie das beantworten. Meldung aus der Türkei, dass es sich dabei um ein Ehepaar handeln soll. Und das Zweite, vielleicht ist es auch dazu noch zu früh, Sie haben von der Freilassung einer der beiden Personen gesprochen. Wissen Sie, ob die Person denn die Türkei verlassen darf oder gibt es dort von türkischer Seite eine Ausreisesperre?
Also zur ersten Frage möchte ich nichts sagen. Zur zweiten Frage, da habe ich vorhin die Informationen zitiert, die uns der Anwalt der Betroffenen mitgeteilt hat. Und er hat uns gesagt, sie wurde ohne Auflagen aus der Haft entlassen.
Herr Jess.
Doch noch einmal zum Informationsverlauf. Am Freitag erklärte das Auswärtige Amt, es habe noch keine Informationen seitens der türkischen Behörden gegeben. Gleichzeitig wurde genannt als Festnahmegrund Unterstützung terroristischer Vereinigung. Sie sagten ihm wiederum, diese Information, Unterstützung terroristischer Vereinigung, sei eben am Donnerstag dann doch von der türkischen Seite genannt worden. Wie kann also am Freitag das Auswärtige Amt den Inhalt eines Informationsgesprächs referieren und gleichzeitig nicht wissen, dass es dieses Informationsgespräch gegeben hat?
Ja, also ehrlich gesagt, den genauen Verlauf müsste ich rekonstruieren lassen. Das kann ich Ihnen jetzt hier nicht aufzeichnen, Herr Jessen. Ich finde aber jetzt ehrlich gesagt, bewegen wir uns ein bisschen weg von dem, worum es uns ja eigentlich geht. Uns geht es nicht darum, dass die Türkei hier uns zu spät notifiziert oder mal nicht richtig notifiziert oder so, worüber man mal drüber hinwegschauen könnte, sondern es geht darum, dass deutsche Staatsbürger rechtswidrig unserer Meinung nach festgehalten werden und wir keinen konsularischen Zugang bekommen. Das ist für uns das Thema. Und nicht sozusagen, wann hat das türkische Außenministerium uns mal einen halben Tag zu spät angerufen.
Zusatz?
Dass das wichtigere Thema ist, daran besteht gar kein Zweifel. Aber in der Vergangenheit, in allen Fällen, hat die Frage, ist eigentlich die Türkei ihren Verpflichtungen nach dem Wiener Abkommen nachgekommen oder nicht, das hat schon immer eine eigene Bedeutung gehabt. Und nur über diese Bedeutung reden wir hier, weil am Freitag wurde eben auch gefragt, ob in diesem Fall die türkische Regierung dann vielleicht ausnahmsweise ihren Verpflichtungen nachgekommen ist. Da hieß die Antwort des Auswärtigen Amtes noch eindeutig nein. Es geht nur darum, dass auch auf dieser Ebene eine Klarheit geschaffen wurde. Dankeschön.
Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, ich hole es gerne. In diesem Falle haben die türkischen Behörden rechtzeitig informiert nach der Übereinstimmung des WUK, aber sie haben dem Konsularbeamten keinen Zugang verschafft zu dem festgesetzten Angehörigen des Entsendestaates, wie es so schön heißt. Und daher haben sie in diesem Falle auch leider das WUK gebrochen.
Herr Henze? Dann Herr Jung.
Herr Breul, vor ein paar Tagen hatten wir das 200-tägige Jubiläum der Inhaftierung von Herrn Yücel. Wer ist denn von den 12 aktuell politischen Gefangenen? Gibt es da Gefangene, die noch länger in Haft sind als Herr Yücel? Und haben bisher alle 12 deutschen politischen Gefangenen in der Türkei mittlerweile konsularischen Zugang bekommen?
Die Frage, ob noch jemand länger in Haft ist als Herr Yücel, müsste ich ehrlich gesagt nachreichen. Da müsste ich nachgucken, das habe ich jetzt so nicht dabei. Dann, da wir ja jetzt davon ausgehen können, dass eine Person frei ist, würden wir dann von 11 Personen reden, die aufgrund politischer Vorwürfe inhaftiert sind. Und davon ist zumindest eine Person, von der wir ja auch schon die ganze Zeit jetzt sprechen, hat keinen konsularischen Zugang bekommen.
Ich war immer auf dem Stand, dass von den 10 auch immer noch ein paar darunter waren, die auch noch nie irgendeinen Zugang bekommen hatten.
Das würde ich Ihnen gerne noch nachreichen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Gebauer.
Herr Seibert, vielleicht eine Frage. Sie haben ja gerade gesagt, die Worte der Bundeskanzlerin von gestern Abend stehen für sich. Nun, auf unserer Seite hier haben, glaube ich, viele schon so verstanden, dass sie jetzt ihre Meinung ein bisschen verändert hat und eben auch das Gespräch mit den europäischen Staatschefs dazu suchen will, mit der Initiative diese Beitrittsgespräche abzubrechen. Da wollte ich jetzt einfach noch mal einmal von Ihnen eine klare Aussage haben. Sie, habe ich gerade so verstanden, sozusagen die Gespräche über die Beitrittsverhandlungen laufen einfach ganz normal weiter. Es wird keine gesonderten Gespräche nun aufgrund der aktuellen Lage geben, weil Sie gesagt haben, man trifft sich einfach im Oktober nochmal. Und dann habe ich noch eine andere Frage. Es wurde gestern mehrmals auch gesagt von der Bundeskanzlerin, dass sie schon immer gegen den Beitritt der Meinung war, dass die Türkei kein EU-Partner werden kann. Da stellt sich natürlich für mich eine ganz simple Frage, wie kann das eigentlich sein? Wie konnte Deutschland dann die letzten 12 Jahre fast diese Beitrittsgespräche eigentlich sozusagen weiterlaufen lassen? Also warum wird so eine Aussage hier in so einem TV-Duell getroffen, aber weiterhin lässt man sozusagen diese Gespräche laufen?
Also, das ist ja nichts Neues. Die Bundeskanzlerin hatte sich dazu über die Jahre immer wieder geäußert und das war ihre Position und das war auch eine bekannte Position. Die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ist beschlossen worden in den letzten Wochen, nageln Sie mich jetzt nicht fest, der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder im Kreise der EU-Staats- und Regierungschefs. und die Bundeskanzlerin, die danach November 2005 ins Amt des Bundeskanzlers kam, hat in der Kontinuität, in der notwendigen Kontinuität deutscher Politik und deutscher Verpflichtungen, die wir auch auf europäischem Gebiet eingegangen sind, dieses Verfahren dann akzeptiert. Und seitdem wird ergebnisoffen über diese Fragen verhandelt, wobei wir alle wissen, dass derzeit diese Gespräche ruhen und es auch überhaupt im Moment gar keinen Ansatz gibt, dass etwa neue Kapitel eröffnet werden könnten. Ich verweise trotzdem nochmal auf das, was die Bundeskanzlerin gestern gesagt hat, über Absprachen, die sie mit dem Bundesaußenminister noch in der vergangenen Woche hatte. Und wenn es eine Veränderung in der Position eines Koalitionspartners gibt, dann wird das natürlich zu weiteren Gesprächen führen. Wir haben jetzt die Situation, dass in dieser Legislaturperiode vor der Bundestagswahl Europa dazu nicht mehr zusammenkommt. Und ich habe keinen Hinweis, dass es irgendwelche Bemühungen gäbe, vor dem 24.09. Europäische Räte zu diesem Thema zu veranstalten. Es steht im Oktober ein Europäischer Rat an, der sich über die künftigen Beziehungen zur Türkei austauschen will. Und da hat die Bundeskanzlerin, wie sie es gestern gesagt hat, da wird sie dann mit ihren europäischen Kollegen darüber beraten, ob man auch diesen Schritt nimmt. Also nicht nur zu akzeptieren, dass die Verhandlungen derzeit ruhen und nicht erweitert werden, sondern ob man noch den Schritt weitergeht und die Verhandlungen beendet. Sie hat aber auch sehr klar, und darauf möchte ich auch noch mal hinweisen, gesagt, dafür braucht es Einstimmigkeit und es wäre für Europa insgesamt natürlich ein sehr schlechtes Zeichen, wenn man zu einem solchen Thema keine Einstimmigkeit erreichen würde.
Gibt es weitere Fragen zum Türkei? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin jetzt dran mit einem anderen Thema. 7, 6.
Genau. So. Ich habe eine kurze Frage zu den USA. Letzte Woche hat ja die US-Administration die Schließung von mehreren konsularischen Vertretungen Russlands angekündigt bzw. gefordert. Und das Ganze war dann auch verbunden mit Durchsuchungen im Konsulat in San Francisco. Und mich würde interessieren, wie kommentiert die Bundesregierung das? Also wie sieht sie diesen US-Schritt? Und was wäre dann, also gesetzt im Fall, irgendwo in der Welt würde eine deutsche diplomatische Vertretung dermaßen unter Druck gesetzt werden oder auch durchsucht werden von Geheimdiensten. Was wäre denn eine deutsche Reaktion auf so etwas?
Ja, ehrlich gesagt, das betrifft ja jetzt die Beziehung zwischen Russland und den USA. Also da möchte ich dazu Einzelmaßnahmen keine Stellung nehmen. Ich glaube, Außenminister Gabriel hat letzte Woche in Washington deutlich gemacht, dass er sich wünscht, dass keine neue Eiszeit entsteht zwischen Moskau und Washington, sondern dass er sich wünscht, dass es weiterhin die Bereitschaft zum Dialog gibt. Und im zweiten Teil der Frage, ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu hypothetisch. Da müsste man, also wenn ein konkreter Fall eintritt, machen wir uns darüber Gedanken, aber nicht in dieser abstrakten Form.
Danke.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
Ich wollte nur kurz einen Kommentar vielleicht von Herrn Seibert, der ja auch das TV-Duell mitverhandelt hat, darüber, wie Sie mit der Themenauswahl zufrieden waren, weil es kam überhaupt nichts zu dem Thema Bildung, Digitalisierung, Euro, Energie, Klimawandel, Innovation, Bürokratie, Armut. Fanden Sie das angemessen? Hätte sich die Kanzlerin gerne auch zu diesen Themen geäußert?
Sie werden sicher verstehen, dass ich die Beurteilung des TV-Duells anderen überlasse. Journalisten und vor allem natürlich auch Bürger. Und die Bundeskanzlerin hat ja in ihrem Schlusswort selbst angesprochen, was ihr thematisch gefehlt hat. Auch die Worte stehen für sich. Wie gesagt, das Urteil über diese Sendung, über diese Veranstaltung fällen Sie, die Journalisten, und vor allem fällen das die Bürger.
Sind Zusatz? Sie als Teil des Teams zufrieden mit dem Duell?
Ich verweise auf meine Antwort gerade.
Gibt es weitere Fragen zum Thema TV-Duell? Das sehe ich. Herr Jess.
Aber die Tatsache, dass wichtige Themenblöcke auch infolge der Konstruktion nicht angesprochen wurden, liegt ja offen auf der Hand, Herr Seibert. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung wäre nicht doch ein zweites Duell, in dem man weitere Themen besprechen könnte, eine sinnvolle Überlegung.
Ich möchte noch mal ganz klar darauf hinweisen, dass die Frage, welche Themenblöcke angesprochen werden, eine ausschließlich von den Redaktionen, den Journalisten, den Sendern zu verantwortende Frage ist. So, zweitens, ein solches Duell hat sich als Informationsveranstaltung, als Entscheidungshilfe im Wahlkampf bewährt. Deswegen hat die Bundeskanzlerin auch dieses Jahr daran sehr gerne teilgenommen. Sie sieht darin eine gute Gelegenheit für Millionen von Bürgerinnen und Bürgern, sich ein eigenes Bild zu machen, ein genaueres Bild von den politischen Ideen und Lösungsansätzen, die sie und die Martin Schulz für die kommenden 4 Jahre vorschlagen. Darüber soll aber nicht vergessen werden, dass wir kein Präsidialsystem haben, wie in Frankreich und wie in den USA und anderen Ländern, in denen es um diesen oder jenen Kandidaten geht. Bei uns wählen wir Parteien, und da können sich weit mehr Parteien als CDU und SPD berechtigte Chancen ausrechnen, in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Also man kann die Auseinandersetzung mal an einem solchen Abend auf 2 Köpfe reduzieren. Das sollte aber in unserem politischen System eher die Ausnahme sein. Und deswegen gibt es ja glücklicherweise auch eine Vielzahl anderer TV-Formate, unter anderem in diesem Jahr noch mehr als bisher Formate, in denen die Bürger selber die Kandidaten befragen. Diese Formate kommen ja noch. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Herr Jung dazu.
Warum wollten Sie denn nicht, dass die Bürger beim Duell dabei sind, Herr Seibert? Das haben Sie ja persönlich verhandelt, dass das nicht ist.
Wir können jetzt all diese Debatten von vor 6 Wochen noch mal führen. Es ging der Bundeskanzlerin immer um die Möglichkeit eines konzentrierten und für die Zuschauer informativen Meinungsaustausches, einer Debatte mit Martin Schulz. Und das ist gestern gegeben gewesen. Es gibt eine Vielzahl von Formaten, vor allem auch neu in diesem Jahr mehr als früher, Formate, in denen die Bürger selber fragen, also eine aktive Rolle spielen können.
Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann ist jetzt Frau Siebold mit einem neuen Thema dran. Entschuldigung, danke.
Ich habe eine Frage ans Bundesinnenministerium. Die Sicherheitsbehörden haben ja immer wieder gewarnt, auch vor russischen Hackerangriffen im Vorfeld der Bundestagswahl. Jetzt hat die CDU-Politikerin Klöckner sich gestern beklagt, ihre Homepage sei mehrere tausend Mal angegriffen worden, auch von russischen IP-Adressen vor allem. Können Sie uns was sagen, ob das Teil von einer russischen Kampagne im Moment ist und ob vielleicht andere Parteien, Politiker, Ministerien, Institutionen da auch betroffen sind?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also konkret zum Vorfall, der Frau Klöckner betrifft, ist es natürlich so, dass das BSI bei Schwierigkeiten, die Abgeordnete haben mögen oder nicht haben mögen und auch Politiker aus den Ländern haben mögen oder nicht haben mögen, beratend zur Seite steht. Sprecher von Frau Klöckner bin ich natürlich nicht, sodass ich den konkreten Vorfall und dessen Bewertung sowieso hier nicht kommentieren kann. Grundsätzlich ist es nicht neu und haben wir auch schon öfter berichtet, dass das grundsätzlich in den letzten Monaten zugenommen hat, das Aufkommen von Cyberangriffen in den politischen Raum hinein. So will ich das mal formulieren. Das BSI hat seitdem intensive Beratungsleistungen erbracht, auch gegenüber den Parteien, die diese Angebote, die das BSI gemacht hat, auch gerne angenommen haben. Details kann ich dazu nicht Ihnen nennen. Das sind ja auch Dinge, über die Vertraulichkeit vereinbart ist, was die Details angeht, was das BSI ganz genau an Beratungsleistung für Einzelpersonen und oder Parteien dann dort leistet und geleistet hat. Ja, ich glaube, das war im Prinzip schon die Antwort auf Ihre Frage. Einen ganz konkreten neuen Sachstand gegenüber dem, was ich letzte Woche dazu gesagt habe, zu der Frage, ist jetzt zu erwarten oder nicht zu erwarten, dass es da erhöhte Aktivitäten noch geben wird. Vor der Bundestagswahl gibt es jetzt keinen neu aktualisierten Sachstand.
Zusatz, haben Sie vielleicht irgendwas ein bisschen zum Umfang, wie groß diese Attacken bisher waren, dass Sie mal so ein bisschen Zwischenbilanz ziehen könnten?
Nein, ganz konkrete Zahlen dazu habe ich jetzt nicht mitgebracht.
Herr Jung dazu.
Herr Plade, wir bekommen alle hunderte E-Mails am Tag. Würde oder bezeichnet das BMI ein E-Mail, also E-Mails über 1000, vielleicht 2000 E-Mails als Hackerattacke? Also ich meine, Frau Klöckner, meiner Meinung nach, stellt das ja völlig übertrieben dar und tut so, als ob da irgendwas passiert ist, als ob das ein Hack war. Dabei bekommt sie 3000 E-Mails.
Also in dieser Pauschalität, wie Sie die Frage an mich gestellt haben, wäre die Antwort nein. Eine konkrete Bewertung des Sachverhalts Klöckner ist damit nicht verbunden, weil mir die Details dieses Sachverhalts auch gar nicht
vorliegen. Das sind die Details, die sie selbst mitgeteilt hat. Sie hat 3000 E-Mails bekommen.
Das mag ja sein, dass das die Details sind, die Frau Klöckner selbst mitgeteilt hat. Ich sehe mich trotzdem nicht gehalten, diesen Sachverhalt zu bewerten. Habe ich ja gerade auch schon gesagt, warum in dieser Pauschalität, wie Sie gesagt haben, ob eine hohe drei- oder niedrige vierstellige Zahl von E-Mails per se eine Hackerattacke ist, ist diese Frage sicherlich mit Nein zu beantworten.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Hentz mit einem neuen Thema.
Herr Seibert, ich würde gerne eine Frage von Freitag wiederholen, deren Beantwortung Sie eigentlich zugesagt hatten. Mhm. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat vor 7 Wochen eine Anfrage gestellt zum Komplex G20, hat eine Fristverlängerung beantragt, beziehungsweise die Bundesregierung hat eine Fristverlängerung beantragt, die ist am letzten Montag abgelaufen. Warum ist diese Anfrage bis heute nicht beantwortet nach 7 Wochen? Und haben Sie Verständnis für die Bewertung der Grünen und dass Sie das als eine Missachtung des Parlaments sehen?
Stimmt, wir hatten Ihnen versprochen, diese Information nachzureichen und das tut jetzt der Kollege des Innenministeriums auch.
Ja, danke. Ich habe mal nachgeforscht. Das ist eine Beantwortung, die in der Federführung des BMI liegt, wie ich dann nach Ihrer Frage herausgefunden habe. In der Tat hat es zu lange gedauert. Die Frist ist abgelaufen. Das stimmt. Ich habe da mal nachgeforscht. Da haben eine interne Qualitätssicherungsmaßnahme etwas länger in Anspruch genommen als sonst. Aber ich kann Ihnen versichern, dass auf jeden Fall in der ersten Wochenhälfte die Beantwortung rausgehen wird. Eine Missachtung des Parlaments ist damit selbstverständlich nicht verbunden. Es handelt sich ja hier doch eher um einen Einzelfall, bei dem wichtig war, dass das, was drinsteht, dann auch wirklich ganz sicher stimmt. Und das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Das ist bedauerlich, da entschuldigen wir uns für. Aber die Antwort wird jetzt in Kürze rausgehen.
Zusatzfrage. Das war ja bereits bei Herrn Altmaier angemahnt worden. Offensichtlich wäre es nicht zumindest eine Sache des guten Stils gewesen, darauf zu reagieren, auf diese Mahnung, unabhängig von der sachlichen Frage. Und inhaltlich ist natürlich diese Frage auch eine Vorbereitung für die Sondersitzung des Innenausschusses wäre es gewesen. Das heißt, wenn jetzt eine Beantwortung nach der Sondersitzung des Innenausschusses erfolgt, ist im Grunde die Frage damit, die parlamentarische Anfrage damit ja in ihrer Wertigkeit erheblich geschmälert. Sehen Sie den Unterschied zwischen einer Beantwortung Stand heute und einer Beantwortung am Mittwoch nach der Sitzung?
Also vielleicht bin mir nicht sicher, ob ich die Frage ganz richtig verstanden habe. Wenn nein, haken Sie gerne nochmal ein. Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass die Beantwortung am Mittwoch erfolgt. Das haben Sie in den Raum gestellt. Erste Wochenhälfte habe ich gesagt, das ist aus meiner Sicht entweder heute oder morgen. Stand jetzt gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass die Beantwortung morgen rausgeht. Die andere Frage, ob das sozusagen letztlich eigentlich das gleiche Thema ist wie die Innenausschuss-Sondersitzung. Das ist jedenfalls nach meinem Kenntnisstand dessen, was Fragegegenstand ist einerseits und was Themengegenstand der Sondersitzung ist andererseits, so dass es allenfalls eine relativ geringfügige Überschneidung gibt, ehrlich gesagt. Das Spektrum der kleinen Anfrage ist doch wesentlich breiter als das Themenspektrum, was jedenfalls mir bekannt ist, der Sondersitzung. Insofern kann ich diesen Schluss, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz nachvollziehen. Aber wie schon gesagt, das ist vielleicht deswegen erledigt sich das auch, weil die Beantwortung ohnehin nicht, wie Sie vermutet haben, sondern sicher spätestens am Dienstag erfolgen wird.
Aber damit zur Vorbereitung der Innenausschusssitzung zu spät kommt, das würden Sie doch konzidieren.
Ob das zur Vorbereitung zu spät kommt, kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht sagen, weil ich nicht so richtig genau weiß, wie viel vor der Sitzung das am Ende rauskommt. Und das ist letztlich auch eine subjektive Frage des sich Vorbereitenden, ob ein Zeitfenster X, Y oder Z, das uns jetzt im Einzelnen gerade hier nicht bekannt ist, weil das etwas ist, was in der Zukunft geschehen wird und wir es jetzt heute hier nicht sicher sagen können, ob dieses Zeitfenster für die eine oder andere Person am Ende von ihr subjektiv als zu kurz empfunden werden wird, kann ich natürlich jetzt ehrlich gesagt hier nicht sagen. Das scheint mir auch sozusagen keine echte Antwort auf eine Frage zu Regierungshandeln zu sein.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? War da hinten noch eine Frage? Dann hat der Jung eine weitere.
Mich würden nur die aktuellen Gefährderzahlen interessieren vom rechtsextremen, linksextremen Islamisten.
Ganz aktuelle Gefährderzahlen habe ich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht dabei. Die letzten, die ich dabei habe, sind jetzt schon über einen Monat alt. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das Thema dann gerne in der nächsten Sitzung nochmal ansprechen. Dann besorge ich neue. So die Gesamtzahl liegt um die 700. Aber wenn Sie es genauer wissen wollen und aktuell, dann schlage ich vor, dass wir das vielleicht nächste Mal nochmal aufnehmen.
Sie können es aber nachreichen, uns allen schicken.
Ich kann gerne prüfen, ob ich es nachreichen kann. Wenn es dann vor der nächsten Sitzung ist, macht es Sinn. Wenn es eh mit der Sitzung zusammenfällt, würde ich es einfach mitbringen.
Danke. Jetzt doch. Dann doch nochmal zum Thema Zahlen, auch ans Innenressort. Die Kanzlerin hat ja gestern davon gesprochen, dass jetzt momentan bei der Frage der Familienzusammenführung zunächst einmal die völkerrechtlich bindenden Personen behandelt würden. Könnten Sie für diese Fälle kurz einen Stand der Dinge darstellen?
Nein, kann ich nicht, weil der Familiennachzug in Deutschland so organisiert ist, dass er über das Visumsverfahren erfolgt, das in der Federführung des Auswärtigen Amtes liegt. Völkerrechtlich bindend bedeutet, und das ist vielleicht wichtig zu wissen, im Wesentlichen, dass jedenfalls die, die subsidiären Schutz erhalten, dass es bei denen jedenfalls nicht völker- oder europarechtlich geboten ist, dass auf jeden Fall Familiennachzug erfolgt. So ist auch die gesetzliche Aussetzung, die es ja gibt, bis März 2018 im deutschen Recht zu erklären. Aber zum anderen, sozusagen mangels Zuständigkeit des BMI, kann ich Ihnen das nicht anbieten.
Das Auswärtige Amt, weil die Kanzlerin ja gestern gesagt hat, da haben wir noch gut zu tun. Also scheint ja da irgendwie ein Sachstand bekannt zu sein.
Dass wir gut zu tun haben, können wir bestätigen, insbesondere in den betroffenen Botschaften rund um die Konfliktregion. Und ich glaube, da haben wir hier auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass wir da sozusagen an der Kante oder eigentlich über das Maß hinaus dabei sind, die Anträge abzuarbeiten. Genaue Zahlen müsste ich Ihnen nachreichen.
Gibt es weitere Themen? Frau Siebold.
Eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium zum Thema Air Berlin. Können Sie uns inzwischen einen Ausblick geben, wann der Kredit ausbezahlt werden wird oder wann zumindest grünes Licht dafür kommt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann Ihnen sagen, dass die technische Umsetzung auf dem Weg ist. Eine Unterschrift ist noch nicht geleistet worden und zu den einzelnen Details kann ich mich nicht äußern.
Was für eine Unterschrift fehlt denn da?
Ja, das ist jetzt, da brauchen wir auch keine Satzexegese, aber das ist jetzt alles auf dem Weg und geht alles seinen technischen Gang.
Kommt der Kredit heute noch?
Wie gesagt, das ist in der technischen Umsetzung und es läuft.
Heute?
Ich kann es jetzt noch mal wiederholen, aber Sie werden es nicht konkreter von mir rauskriegen.
Weitere Fragen zum Komplex? Dann Herr Henze.
Ja, auch zum Komplex. Es gibt ja den Vorwurf, dass in den letzten Tagen massiv Last-Minute-Tickets für Air Berlin verkauft wurden und dann in sehr hoher Zahl Flüge storniert worden sind. Gibt es da, ich frage mal, ob das BMVI da die aufsichtsführende Behörde wäre oder wer das überprüfen würde, gibt es da den Anfangsverdacht, dass da möglicherweise auch Unregelmäßigkeiten mit dem Spiel waren?
Ich habe dazu den Themenkomplex.
Wird da was geprüft? Denn wie gesagt, die Häufung von Stornierung ist ja sehr, sehr offensichtlich in den letzten Tagen und die gezielten Werbekampagnen auch für Last-Minute-Ticketverkäufe sind ja auch sehr offensichtlich
gewesen. Ich habe davon jetzt und hier keine Aussagen zu treffen.
Fühlt sich niemand für zuständig.
Gibt es weitere Fragen? Herr Weinert.
Ja, ich habe noch mal eine Frage an Herrn Breu vom Auswärtigen Amt, und zwar zum Fall von Herrn Akamli. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, dass er oder dass die spanischen Justizbehörden seine mögliche baldige Ausreise aus Spanien ermöglichen, nachdem ja Interpol diese Red Notice gelöscht hat?
Nee, habe ich keine aktuelle Entwicklung für Sie dabei. Soweit wir informiert sind, finden dazu weitere Anhörungen der spanischen Justiz in dieser Woche statt.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Frau Siebert hat noch eine. Dann
noch eine letzte, Herr Seibert. Gestern im TV-Duell ging es auch um das Thema Musterfeststellungsklage. Die Kanzlerin hat sich da offen für Gespräche gezeigt. Rechnen Sie damit, dass es da noch Bewegung geben wird bei dem Thema vor der Wahl?
Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt von dieser Stelle nicht sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist das, was wir hier mehrfach gesagt haben, dass die regierungsinterne Abstimmung dazu noch nicht abgeschlossen ist. Ob die nun noch einmal neuen Schwung bekommt vor der Wahl, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Das war's mit meiner Frageliste. Dann danke ich für die rege Pressekonferenz, für die Beteiligung und wünsche einen schönen Tag.
Das wünsche ich auch.